Ja, einen schönen guten Morgen für alle, die hier sind und für alle, die nicht hier sind und zu Hause sitzen. Ich bin heute auf den Spuren des Paulus, der gesagt hat, es verdrießt ihn nicht, dass er Dinge wiederholt. Ich wiederhole heute eine Predigt, die ich schon mehrfach hier gehalten habe, mache eine Zeichen, die ich schon oft gemacht habe und so alle 3, 4, 5 Jahre mache ich das hier als Predigt noch einmal. Ich bin noch nicht ganz so weit wie der Paulus. Ich glaube, so oft habe ich noch nicht darüber gepredigt wie der Paulus. Von daher denke ich, darf ich diese Spur weiterlegen. Wenn ihr jetzt sagt, war das, kenne ich schon alles, gut, schlaft ein, aber bitte leise. Und für die, die sagen, wäre vielleicht doch ganz interessant. Schön, wenn ihr aufpasst. Es geht heute um Römer Kapitel 5. Und Römer Kapitel 5 fängt nicht bei Römer Kapitel 5 an, sondern fängt bei Adam und Eva an. Also wir müssen ja auch bei Adam und Eva anfangen. Das heißt, wir werden durch das ganze Alte Testament durchgehen, ein Stück das Neue Testament durchgehen. Und wir haben ungefähr das ganze Jahr jetzt Zeit. Das ist ja noch Anfang vom Jahr, gell? Ich werde versuchen, das zusammenzufassen und vielleicht wird der ein oder andere denken, naja, das ist jetzt nicht unbedingt was Neues oder was so Aufregendes vielleicht, was ist denn eigentlich ein Christ, das weiß ich eh, der ist wiedergeboren und der hat sich übergeben, wohl ihm schlecht war vielleicht, wie auch immer. Der Paulus schreibt dieses Kapitel an Christen. Die Definition, was ist ein Christ, schreibt er an Christen, nicht an Nicht-Christen. Also wenn du denkst, die Definition brauche ich heute nicht mehr, dann würdest du dem Paulus widersprechen. Es ist Grundlage. Die ganze Bibel beginnt immer mit Gott. Er ist der Anfang, er ist das Ende, er ist das Hauptthema in der Bibel und er ist derjenige, der, habe ich eine blaue hier noch, von dem alles kommt, der Ursprung von allem ist und ohne den ich die Welt auch nicht erklären kann, auch wenn viele Menschen das heute probieren. Und am Anfang heißt es, da schuf er den Menschen in seinem Bilde, nach seinem Abbild schuf er sie, Mann und Frau. Und es war, da fehlt der Arm, oh danke, das ist, gerade wenn man für Kinder zeichnet, ist es immer ganz schlimm, wenn man da Krüppel zeichnet. Und er blies seinen Odem in ihn und er ward eine lebendige Seele. Auch von den Tieren heißt es, sie haben eine Seele, sind lebendig. Aber hier heißt es, dass er seinen Odem hineinblickt und dadurch ein Gegenüber war, ein Stück Abbild, eine Einheit, ein Miteinander reden können, ein Umgang miteinander, der völlig unkompliziert war. Völlig geradeaus, völlig klar. Das können wir uns heute kaum vorstellen. Eine der großen Schwierigkeiten, die ich habe in der Beratung als Therapeut, ist immer wieder, wie kommunizieren die Leute miteinander? Ja? Der eine sagt, ich hab dich gern und der andere versteht, ich hab mich gern. Gleiche Worte, gell? Nur ein bisschen anders betont. Die Kommunikation ist eines der schwierigsten Dinge heutzutage. Schon in der gleichen Sprache. Ja, wenn du dann jemanden aus einem anderen Land noch heiratest, so wie ich das gemacht habe, und dann in Englisch noch in der Schule durchgefallen bin, wie kommunizieren wir dann? Ha, gar nicht so einfach. Die Kommunikation war absolut perfekt. Da war ein Hin und Her, das war absolut perfekt geprägt von ganz tiefer Liebe. Woher weiß ich, dass das Liebe war? Weil die Tiere haben das nicht. Das weiß ich aus einem sehr, sehr einfachen Grund. Weil Liebe ist immer freiwillig. Immer. Wenn du Liebe sozusagen erpressen willst, dann weiß jeder, der dabei steht, das ist keine Liebe. Ja, wenn du mit einem großen Keule da stehst und sagst, du musst mich gern haben, ja? Und Donald sagt, ja. Jeder, der dabei steht, weiß, es ist keine Liebe. Liebe ist immer freiwillig. Und deshalb gab es diesen dummen Baum dort. Habt ihr euch über den schon mal geärgert? Ich habe gedacht, hätte Gott dort nicht einen elektrischen Zaun machen können? Oder irgendwo in die Pampas ihn pflanzen? Nein, dann wäre es keine Liebe gewesen, weil zur Liebe gehört die Freiwilligkeit. Gott sagt, bleib bei mir. Aber dann ging der Mensch und blieb bei sich. Du wirst dann sein wie. Aber sein Sein war definiert von der Liebe Gottes, von der Beziehung hier und nicht von einer Selbstbeziehung. Deswegen werden alle Anstrengungen, die wir in Bezug auf eine Selbstbeziehung, eine Selbstbefriedigung, eine Selbstverwirklichung machen, uns nie zufriedenstellen, nie. Weil ich lebe wie ein Tier. Ich habe keine Außenbeziehung zur Definition, wer bin ich? Wer sagt mir, wer ich bin? Heute eine der allergrößten Probleme, die Identität. Wer bin ich? Und der konnte sagen, ich bin Abbild Gottes, ich bin ein Kind, ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter Gottes. Schaut mich an. Und das konnte er nach dem Sündenfall nicht mehr. Und das Ziel dieser ganzen Ebene war es, dieses Leben in alle Ewigkeit fortzusetzen. Das Ziel dieser Ebene ist ewig leben, ewiges Leben. Das ist heute die andere Bezeichnung für Himmel. Ewig in einer Beziehung mit einem Gott leben, der das Schönste, das Größte, das Herrlichste ist, was es überhaupt gibt. Den anzuschauen und zu sagen, wow, in aller Ewigkeit, weil das so groß ist. Das ist das Ziel dieser Ebene. Und die Bibel bezeichnet diese Ebene, das ist die Lebensebene, das ist Leben. Ja, wenn man das von hinten nicht lesen kann, Fernglas holen oder nachher nach vorne kommen. Das ist Leben, sagt die Bibel. Und jetzt wissen wir, dass dieser erste Mensch aus diesem Leben ausgeschieden ist, weil ihm die Schlange von außen, von innen hat das nicht können. Er war perfekt, aber von außen angetragen hat, hey, warte mal, du könntest so sein wie das, was das Schönste und Größte und Herrlichste ist, was du kennst. Na, das ist vielleicht eine Versuchung. Du könntest sein wie dieser Gott. Und er fällt darauf rein. Und er verliert seine Identität. Schau in die Welt hinaus. Große Frage, wer bin ich? Die Riesenfrage. Und er fällt auf diese Ebene hinab. Und auf dieser Ebene herrscht die Trennung von Gott. Das ist die Todesebene. Das bezeichnet die Bibel mit Tod. Was war passiert? Sind sie tot umgefallen sofort? Nein. Aber was die Bibel mit Tod bezeichnet, ist immer die Trennung von Gott. Und die Trennung von Gott hat letztlich dann auch das körperliche Sterben in sich. Die Abbildheit, die sie da hatten, hatten sie nicht mehr. Sie waren noch Geschöpf Gottes, bis heute, jeder Mensch. Aber die Abbildhaftigkeit, die Kommunikationsfähigkeit mit Gott starb. Und jetzt können wir sagen, was können wir da dafür? Dass dieser dumme Adam so dämlich war, auf seine Frau gehört hat, ist ja noch dämlicher. Gell? Ja, der ganze Sündenfall ist dämlich. Fängt mit der Eva an, gell? Und wir können Witze drüber machen und das hin und her schieben, wie wir wollen. Und dann können wir sagen, da kann ich doch nichts dafür, dass das so passiert ist. Nein, kannst du doch nicht. Aber hier ist etwas anderes noch passiert. Gott hat gesagt, du wirst sterben. Und einer, der gestorben ist, der kann von sich aus null Leben kreieren. Geh auf den Friedhof und sag, oh, steh doch wieder auf, steh doch wieder auf. Kannst du nicht. Komm zu einem Unfall. Ja? Und dort siehst du Herzstillstand. Und dann sagt, mach wieder. Das ist pervers. Da muss von außen jemand kommen und Hilfe leisten. Und deswegen steht in 1. Mose 5, das Kapitel, wo wir aufhören, die Bibel zu lesen, weil da geht es um das Geschlechtsregister von Adam. Na, wer liest schon Geschlechtsregister? Ja? Aber da steht ein ganz wichtiger Satz. In 1. Mose Kapitel 5, da heißt es, hier ist das Geschlechtsregister eben Adams. Das ist das Buch der Generationenfolge Adams. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich, Gott gegenüber. Als Mann und Frau schuf er sie. Und er segnete sie, er gab ihnen den Namen Mensch, Ish und Ishar. In dem Tag, als sie geschaffen wurde. Und Adam lebte dann 130 Jahre und 1. Mose Kapitel 5 ist nach dem Sündenfall. Und nach dem Sündenfall zeugte Adam einen Sohn, ihm ähnlich, nach seinem Bild und gab ihm den Namen Seth. Der konnte nur noch Abbild von dem hier sein, nicht mehr Abbild von dem hier. Das, was in die Kirchengeschichte unter sogenannter Erbsünde eingetragen worden ist. Der hat nicht die Kleptomanie oder irgendeine andere Sache von seinem Vater geerbt. Nein, er hat etwas viel Schlimmeres geerbt. Wir alle erben den Tod der Eltern, denn das Ziel dieser Ebene, das ist der ewige Tod. In Klammer, was heute die Bibel dann sagt, in der Hölle. Eine ewige Trennung von jeglicher Liebe, von allem Positiven. Das ist Hölle. Und diese Ebene geht automatisch darauf zu, so wie diese Ebene automatisch darauf zugeht. Und ich kann diese zwei Ebenen nicht einfach vermischen. Ich kann nicht als Toter sagen, jetzt hüpfe ich einmal ganz feste hier auf diese Ebene rauf, die gefällt mir besser. Sag das einem Toten. Denn das Wort Sünde bedeutet im Griechischen Hamartia, ist Zielverfehlung. Und ich werde mit Sünde geboren, zielverfehlt. Ich habe das falsche Ziel zu. In dem Moment, wo ich das Licht der Welt erblicke, das ist für manche Eltern ein Riesenärgernis. Ja, meine Kinder, dieses Baby, dieses Unschuldige. Es hat noch keine böse Tat gemacht, richtig. Aber es ist bereits sündig, es ist zielverfehlt, weil es das von Adam und von uns als Eltern erbt. Das ist das Grauenhafte an der Sünde, dass sie in mir ist, die ist immanent. Die kommt jetzt nicht mehr von außen, so wie es hier mal war. Nein, sie ist innen. Ich bin ein Zielverfehlter. Und das ist das Grauenhafte an der Sünde. Und du das ein kleines Baby ist oder ein Opa ist oder sonst irgendwer ist, um Leben zu bekommen, brauche ich Hilfe von außen. Ich brauche eine Herztransplantation, ich brauche eine Herzmassage, was auch immer. Ich kann es nicht mehr selber machen. Herzstillstand, dann sagt demjenigen, bitte mach Herzmassage. Kann er nicht. Er ist unfähig. Und das ist die Katastrophe der Sünde. Die Sünde macht mich unfähig zum Leben. Und das Großartige ist, dass Gott dann gesagt hat, ich lasse euch nicht da unten alleine. Und dann dürfen wir diesen Riesensprung machen zu Jesus Christus hin. Und Gott schickt noch einmal einen Adam. Jesus Christus wird ebenfalls als Adam bezeichnet. Wenn dieser Jesus Christus, er hat einen menschlichen Leib, so wie wir, gell? Durch eine Frau geboren. Aber wer war sein Vater? Gott selbst. Denn Gottes Geist, Gott selbst wird über dich kommen, wird der Maria gesagt. Und durch ihn wirst du einen Sohn gebären. Das heißt, die Zeugung war durch Gott. Wenn Josef der Vater gewesen wäre, hätten wir einen nächsten Toten hier gehabt. Absolut unsinnig. Wir brauchen nicht noch mehr Tote hier unten. Aber sein Vater war Gott. Und er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und ich liebe den Vater. Und der Vater liebt mich. Hohe priesterliche Gebet. Johannes. Da haben wir wieder diese Beziehung. Er war wieder Abbild Gottes. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, sagen die Apostel dann. Ich bin das Leben. Er war auf der Lebensebene. Und er macht keinen Fehler, wie der Erste, wird genauso von außen versucht, von Satan. Das, was er haben wollte, nämlich die Kinder dieser Erde, versucht ihn Satan nur auf seine Art und nicht auf Gottes Art. Und er sagt, nein. Das heißt, du kriegst alle Reiche, alles. Aber auf Satans Art. Und er sagt, nein. Und dann macht er etwas, was erschreckend eigentlich ist. Dann geht er freiwillig auf diese Ebene hinunter, auf die Todesebene. Nicht, weil er gefallen ist wie der Erste, sondern weil er sagt, ich nehme die ganze Gottesferne und der ganze Mist, der hier gleichzeitig gebaut worden ist, auf mich. Und ich trage und ich gehe mit diesem Mist vor meinen himmlischen Vater. Und der himmlische Vater verurteilt ihn zum Tode. Der himmlische Vater lässt ihn hinrichten zum Tod am Kreuz. Denn er ist gerecht. Auf dieser Ebene ist die Gerechtigkeit nur an einem Kreuz zu finden. Wir sind alle des Todes, jeder. Auf dieser Ebene gibt es genug Mist. Und er nimmt diesen gesamten Mist auf sich und geht damit zum Vater und opfert sich. Und der Vater sagt, du warst gerecht, du kannst für alle anderen dich opfern. Das stimmt, ich nehme das Opfer an. Und dann schreit er hinaus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Seine letzten Worte am Kreuz. Weil das meine Gottverlassenheit ist, die er auf sich genommen hat. Und deine, die nimmt er auf sich dort, geht in diese Gottverlassenheit, weil Gott hinausstößt, verurteilt. Zur gleichen Zeit, wie er hier am Kreuz stirbt, ist in diesem großen Tempel vom Allerheiligsten ein riesiger Vorhang. Viele Zentimeter dick war der, um zu schützen vor dem Heiligsten, vor Gott. Und dieser riesige Vorhang zur gleichen Zeit zerreißt von oben bis unten. Und im Hebräerbrief wissen wir, sagt er, dieser Vorhang, sagt er, das ist Jesus Christus im Fleisch. Und als er mit unserer Schuld dort uns schützend vor Gott hält, zerreißt ihn. Und nicht die Menschen zerreißen ihn. Der Vorhang zerriss von oben nach unten. Für jeden Juden war das klar, das war ein Gottesurteil. Es zerreißt ihn, weil Gott ist gerecht. Wenn wir in die Gegenwart Gottes einfach so kommen, es zerreißt uns sofort. Das ist unaufhaltbar. Jeder Jude wusste das. Deswegen gab es diesen Vorhang. Und dieser Vorhang ist nicht runtergefallen. Er blieb zerrissen dort. Und deswegen haben wir heute noch das Symbol unseres Glaubens, dieses Kreuz. Und ohne dieses Kreuz, ohne diesen Vorhang, kann ich nicht zu Gott kommen. Es ist immer durch das Fleisch, durch das Sterben Jesu Christi. Wenn wir sagen, ah, wir können heute in der Gegenwart Gottes herumspazieren. Nein, nur durch Jesus Christus. Er ist hängen geblieben, er ist bis heute der Schutz. Bis heute. Wenn wir einen neuen Leib haben und perfekt sein werden einmal, dann können wir direkt vor ihn treten. Aber der Vorhang ist nicht runtergefallen. Jetzt könntest du sagen, okay, jetzt kommen wir alle in den Himmel. Er hat ja alles getan für uns. Er hat die Strafe auf sich genommen. Er hat uns versöhnt von der Sünde. Richtig. Aber die Beziehung zu Gott hat Gott von Anfang an als Liebesbeziehung gedacht. Und Liebe ist immer freiwillig. So wie es einen ersten Baum, ein erstes Holz im Paradies gab, gibt es heute auf unserer Erde einen zweiten Baum. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss das Menschensohn erhöht werden, damit jeder Mensch sich darin entscheiden kann. Jeder, der sich ihm anvertraut, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Jesus erklärt das dem Nikodemus. Das heißt, wenn ich hierher komme, dann habe ich ein riesen Fragezeichen. Was mache ich damit? Was machst du damit? Was macht der Mensch damit? Und hier kommt dieses Wort hinein, was durch das ganze Neue Testament als eines der großen Hauptworte hineinkommt und so oft missverstanden ist, und Satan hat es wirklich absolut verdreht, das Wort Glaube. Und ich sage heute schon, verwende das Wort möglichst nicht mehr. Weil es so missverständlich ist. Bei uns ist Glaube für richtig halten. Wisst ihr was? Wenn dieser Glaube für richtig halten das Wichtigste ist, dann wäre Satan ein Christ. Dann wären die Dämonen Christen. Weil als Jesus Dämonen austreibt, sagen sie ihm, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Die glauben dran. Vom richtig halten. Sind das Christen? Also kann diese Art von Glaube nicht das sein, was uns rettet. Wenn du nur abhakst, ja, das glaube ich, dass das richtig ist, bist du kein Christ. Das Wort Glaube, Pisteuo, ist Anvertrauen, existenzielles Anvertrauen und ist das gleiche Wort wie Treue. Und dann klingelt es bei uns, dann merken wir, es geht um Beziehung. Vertraue ich mich dieser Sache an? Deswegen schreibe ich das immer nur in Klammer und darunter anvertrauen. Dass ich mich ihm anvertraue. Das Wort heißt pisteuo im Griechischen. Und wenn ich mich ihm anvertraue, dann sagt er, dann rechnet er mit seinem Tod mir zu. Bin ich gestorben der Sünde? Dann bin ich so perfekt wie Jesus Christus, nämlich der Sünde abgetan und ich kriege seine Gerechtigkeit, seine Perfektheit kriege ich dann zugerechnet. Und in dem Moment, wo ich seine Perfektheit zugerechnet bekomme, nimmt er mich mit auf diese Ebene. Er ist leiblich als Ganzes auferstanden, weil ihn konnte der Tod nicht festhalten, er war ja perfekt. Uns kann der Tod noch festhalten, außer ich werde perfekt. Und das geht nur, wenn ich mich ihm anvertraue. Nicht der Glaube rettet. Das ist nur das Mittel. Retten tut mich Jesus Christus. Ja? Aber ich muss mich ihm anvertrauen. Das ist eben wirklich wie der Seildänzer, der mit der Schubkarre über den Grand Canyon geht, gell? Und die ganzen schauen zu und alle sagen, wow, der kann das, der kann das, der kann das wirklich. Ich glaube, dass das kann. Und dann fährt er hin und her mit seiner Schubkarre. Und dann fragt er jemanden, glaubst du auch, dass ich mit dir rüberfahren könnte? Selbstverständlich. Und setzt dich rein. Das ist Anvertrauen. Das ist biblischer Glaube. Und wenn ich damit einmal angefangen habe, Entschuldigung, wenn ich das Bild weiternehme, dann sitze ich in Gottes Schubkarre. Dann gab es nämlich ein Kind, das gesagt hat, ich vertraue mich dir, und ist reingestiegen. Hin und her gefahren. Und dann fragen die anderen, wieso hast du dir das getraut? Dann sagt er ganz einfach, der die Schubkarre fährt, ist mein Vater. Weißt du, wir singen, ich gebe dir alles hin, mach mit mir, was du willst. Steigst du in die Schubkarre des Vaters ein? Darf er mit dir wirklich dann machen, was er will? Er will dich retten vom Tod. Dann ist er dein Retter. Aber es gibt eine zweite Ebene. Dann ist er nämlich auch Herr. Und so wie du eine Münze nicht nur halb bekommst, sondern immer beide Seiten bekommst, ist das hier auch. Jesus sagt zum Nikodemus, der Wind, Gottes Geist, weht, wo er will. Du hörst sein Sausen. Du weißt, dass er arbeitet. Aber er weht, wo er will. Herr, nimm mich ganz hin, wehe mit mir, wie du willst. Das ist dann die zweite Geschichte, dass ich sage, Herr, du hast mich gerettet. Entschuldigung. Und warum viele dann sagen, ja, aber das Christsein funktioniert nicht so ganz, ich bin immer noch sündig und es kommt dieses und jenes vor. Was ist mit dieser Ebene? Ich bin zwar irgendwie, habe ich lebendig. Jesus ist für alle Sünden auch gestorben, nicht nur für die Sünde. Deshalb auch für alle Sünden, die hier oben noch passieren. Aber die Grundfrage ist, vertraue ich mich ihm an als Retter und als Herrn? Und ganz viele sagen, ja, es ist schön, wenn er mich rettet, ich möchte in den Himmel kommen. Und die Frage ist auch, vertraue ich mich ihm als Herrn an? Herr, du kannst mit mir machen, was du willst, nimm mich ganz hin. Paulus sagt, ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Ganzopfer ist das Wort dort. Ein Christ ist jemand, der sich dieser Sache anvertraut hat und jetzt aus dieser Beziehung heraus lebt, dass er wieder Herr ist, so wie am Anfang. Der einzige Unterschied ist, dass ich noch mein altes Fleisch habe und hier absolut noch sündigen kann und Sünde habe. Aber dass das hier immer dafür ausreicht, immer. Ich lebe immer aus der Gnade. Immer. Wir können jetzt noch ganz viele Fragen hineinmischen. Aber diese Zeichnung hier, das ist keine Erfindung von mir, die steht in der Bibel. Und deswegen schauen wir uns das jetzt an. Römer Kapitel 5. Zusammenfassend das nochmal anzuschauen. Und da heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind durch den Glauben. Und hier kann man schon das erste Missverständnis. Wenn wir den Zusammenhang nicht anschauen, dann sagen wir, ich muss nur genug Glaube haben. Nein, ich brauche einen Herrn, der mich rettet, aber ich muss mich ihm anvertrauen. Ich komme nicht über den Grand Canyon, wenn ich dort stehe und habe genug Glaube. Ich brauche jemanden, der mich rüberführt. Aber ich muss mich dem anvertrauen. Der Glaube ist nur das Vehikel, dass ich mich ihm anvertraue. Der Glaube ist in sich keine Größe, die mich rettet. Sondern der Retter steht immer hinter dem Glauben, an dem ich mich ihm anvertraue. Versteht ihr? Der Glaube ist nicht in sich etwas Großartiges. Das eine. Das zweite ist, ein Toter, und das ist jetzt die schlechte Nachricht hier, ein Toter kann nicht glauben. Und das ist eine ganz schlechte Nachricht eigentlich. Und gleich darauf kommt die gute, weil Gott sagt, pass auf, ich komme dir so weit entgegen durch Jesus Christus, dass ich in dir ein Stück Glaube wecke. Und wenn ich in dir dieses Stück Glaube wecke, dann setze ihn ein. heute, wenn du seine Stimme hörst, verweigere dich ihm nicht, setz es ein. Aber ich kann nicht anfangen. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wer fängt an? Gott. Ich kann es als Toter nicht. Und deswegen ist es von Anfang an Gnade, dass er mich anschaut und sagt, doch, ich schenke dir dieses Stück Vertrauen. Und dieses Vertrauen kommt aus der Predigt, kommt aus dem, was ich heute hier sage, hoffentlich. Und wenn du merkst, dass Gott dich anspricht und du es einsetzt, dann setz es ein. Und wenn es nur so klein ist, ganz egal. Setz es ein, weil es kommt nicht auf die Größe deines Glaubens drauf an, sondern es kommt auf die Größe des Retters drauf an. Ob der in der Schubkarre zitternd drinnen sitzt, ja? Oder so, wow, ich schaff das. Er muss sich ihm anvertrauen, ist völlig egal. Wichtig ist, dass der, der die Schubkarre fährt, weiß, was er tut. Er ist der Anfänger des Glaubens und er ist der Vollender des Glaubens. Hier oben lebe ich nicht, weil ich brav bin. Nie im Leben. Sondern weil ich mich ihm genauso anvertraue, so wie am Anfang mit der Liebesbeziehung, die jetzt hier wieder da sein sollte. Ich vertraue diesem Herrn meinen ganzen Tag, jeden Tag an, ob ich hier draußen stehe, ob ich Musik mache, ob ich zu Hause abwasche oder die Kinder erziehe. Im Vertrauen auf Gott soll ich leben. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Es geht immer um Anvertrauen. Ich starte hier und hier gehe ich weiter. Bis ich ihn einmal sehe und dann sage ich, wow, perfekt. Und dann sagt, dann gebe ich dir auch einen perfekten Körper. Mit dem kannst du perfekt lieben und perfekt Liebe empfangen. Und wenn ich perfekt lieben kann und perfekt Liebe empfangen kann, dann mag ich nicht mehr sündigen. Und je mehr ich heute schon darüber nachdenke, ja, desto mehr würde ich das bereits prägen. Aber du wirst wieder sündigen, ich auch. Und deswegen bleibt dieses Kreuz immer Mittelpunkt. Ich lebe aus der Gnade. Ich lebe immer aus der Gnade. Aber diese Gnade zeigt mir, wie groß und tief die Liebe ist, die mich von dem gerettet hat. Und diese Liebe ist das größte Hemmnis, dass ich möglichst wenig, möglichst nicht sündige. Und wenn in deinem Leben kein Verlangen da ist, nicht zu sündigen, sondern nur Verlangen zu sündigen da ist, dann frage ich mich, wo du stehst. Wenn aber eine Veränderung in diesem Denken stattgefunden hat, dann kannst du wissen, dass du Christ bist. Und ich möchte, dass jeder einen Moment nachdenkt. Wo befindest du dich heute auf diesem Schema? Irgendwo hier, beim Fragezeichen, vielleicht in diesem Prozess drinnen oder hier, das geht ein bisschen stolpernd noch daher. Wo bist du? Mach einen Punkt in deinem Kopf. Wo bist du? Wenn du ganz tief in deinem Herzen sagst, ich habe ganz viele Zweifel, ich übrigens auch öfters, aber ich kann ganz tief vertrauen, dass das alles für mich gemacht hat. Wenn du die Frage beantworten kannst, doch, ich habe ganz tiefes Vertrauen, dass dieser Gott wirklich das alles für mich, ich vertraue auf, ich setze meine Existenz drauf. Wenn du das kannst, bist du Christ, weil du könntest das nicht ohne Gottes Geist. Geht das nicht? Dazu muss Gottes Geist dich hinführen. Ja? Egal wie dein Leben im Moment oben ausschaut. Ja, deswegen machen wir hier nicht nur diese Predigt, sondern viele andere auch, wo es ganz viel um das hier geht. Die ganzen Briefe sind hauptsächlich, wie lebe ich als Christ? Wo stehst du? Und jetzt machen wir am Ende der Predigt eine Wiederholung. Da wir nun gerechtfertigt oder gerecht gemacht worden sind aus Glaube, aber nicht durch den Glauben, ja, sondern durch Jesus Christus aus Glaube, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zur Gnade erhalten. Ja? Durch ihn haben wir den Zugang zu dieser Gnade jetzt erhalten, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die Zeit noch zu dieser Zeit noch, als wir noch gottlos waren, ja, für uns gestorben. Das war nicht, ist ja nicht morgen oder so, das ist alles passiert. Das heißt, für Gott ist die Problematik Sünde fertig. Das hat er erledigt. Für uns noch nicht, weil wir noch sündigen. Und dass die Sünde uns sehr stark noch beeinflusst und unser Dasein hier noch stark beeinflusst. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind, werden wir auch von seinem Zorn gerettet werden. Da wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, mit Gott versöhnt, Strafe liegt nicht mehr auf ihm, auf uns, sondern lag auf ihm. Durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt worden sind, gerettet durch sein Leben, mehr noch. Wir rühmen uns sogar Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. Gut, das ist so der Vorspann, ein bisschen schwieriges Deutsch, auch ein schwieriges Griechisch, muss man dazu sagen, zum Übersetzen. Und dann steht Vers 12, deshalb, und jetzt fasst er das zusammen, deshalb. Und jetzt gehen wir das durch. Ich nehme das gleich mit, dann kann man es besser zeigen. Hier sind wir jetzt. Wie durch einen Menschen die Sünde, die Zielverfehlung in die Welt kam und durch die Sünde der Tod auf diese Weise zu allen Menschen gelangt ist. 1. Mose 5. Weil alle gesündigt haben. Und dann geht es Vers 15 hier weiter. Denn doch anders als mit dieser Übertretung verhält es sich jetzt mit dieser Gnade. Sind durch die Übertretung des einen die vielen dem Tod anheimgefallen, so ist erst recht die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des einen Menschen, Jesus Christus, bewirkt worden ist, den vielen ganz reichlich zuteil geworden. Vers 16. Und als mit dem, was durch den einen Sünder verursacht wurde, verhält es sich mit dieser Gabe aber anders. Denn das Gericht führte wegen des eines Einzelnen zur Verurteilung. Die Gnade führte aus vielen Übertretungen zur Rechtsprechung. Noch einmal. Denn ist durch die Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft gekommen, durch diesen einen, so werden erst recht diejenigen, denen die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit reichlich zuteil wurde, im Leben jetzt herrschen. Und zur Gerechtigkeit geführt werden. Paulus sagt das aber als was Wichtiges noch einmal. Wie es also durch die Übertretungen eines Einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so kommt es auch durch die gerechte Tat eines Einzelnen für alle Menschen zur Gerechtsprechung, die Leben schenkt. Durch den Glauben, durch das Anvertrauen. Fangen wir nochmal an, weil das ist ja wichtig. Ne? Denn wie durch die Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden. Warum wiederholt der Paulus das so oft? Warum wiederholt der Lehrer etwas so oft? Was wichtig ist. Ja? Wir hatten einen Englischlehrer, der hat immer gesagt, wir wiederholen nur die Wiederholung der wiederholten Wiederholung. Und das macht der Paulus hier. Und er schließt dieses Kapitel ab, damit wie die Sünde durch den Tod geherrscht hat, so auch die Gnade herrscht durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben, durch Jesus Christus. Es gibt kein Kapitel in der Bibel, soweit ich es sehe, dass dieses Thema so oft in so kurzer Spanne wiederholt. In einem Kapitel mindestens 7 Mal. Im nächsten Kapitel noch 2 Mal in sich. Und wenn der Paulus das so oft wiederholt, dann wird es wohl wichtig sein, oder? Und jetzt kannst du sagen, ja schon, aber ich bin ja schon Christ. Paulus schreibt dieses Kapitel an Christen. Warum wohl? Weil es für uns Christen so wichtig ist, zu wissen, wirklich zu wissen, stehe ich dort oben? Warum stehe ich dort oben? Warum kann ich sagen, dass ich hier oben stehe? Nur eins. Und zweitens, was ist der Auftrag von uns Christen? Es weiter zu sagen, oder? Das heißt, er sagt das den Christen dauernd, sagt er, damit ihr wisst, wie sagt ihr das weiter, das Evangelium? Das ist das Evangelium, das ist ja nichts Neues. Das ist das Evangelium. Kannst du es jemand anders erklären? Dann mach ein Foto davon oder ich habe eine Kopiervorlage, kannst du gerne haben. Erklärt es anderen. Wo stehe ich? Hier kann man jeden anderen fragen, wo stehst du, ohne dass es peinlich wird. Mach für dich selbst einen Punkt, wo stehst du und wo willst du hin? Das war jetzt sehr, sehr intensiv. Das ganze Evangelium von Adam angefangen bis zum Neuen Testament. Ich habe das extra aufgezeichnet, damit es hier bleibt. Ihr könnt darauf nachdenken, könnt nachher zu mir kommen. Ich bin nach jedem Gottesdienst, bleibe ich normalerweise auf meinem Platz sitzen. Kann man gerne auch zu mir kommen. Ich schließe mit einem Vers aus Kapitel 5. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Sohn. Und Jesus, ich danke dir, dass du das durchgestanden hast. Und für uns dich hast zerreißen lassen. Und ich danke dir, dass du gesagt hast, du bist der Weg. Und du bist die Wahrheit. Und du bist das Leben. Wir können dir vertrauen, der Wahrheit. Wenn du das anstößt, dann dürfen wir diesen Weg beschreiten. Und dann dürfen wir erleben, was Leben ist, bis in alle Ewigkeit. Und deswegen auch uns freuen, wir haben immer Zukunft. Wir gehen zu dir, wir gehen nach Hause. Und ich möchte dich bitten, dass wenn irgendjemand hier ist, der nicht auf dem Heimweg ist zu dir, dass du ihm das klar machst. Dass du ihm das Vertrauen schenkst, dass er mit dir beginnt, diesen Weg zu gehen. Dass der oder diejenige erlebt, was Leben ist in dir. Schenke es. Und die, die wir schon unterwegs sind, schenke uns immer diese tiefe Freude, dass wir dir vertrauen durften, dass du uns das geschenkt hast. Und dass du deinen Glauben nicht nur begonnen hast, sondern vollenden wirst. Und uns zu dir heimholen wirst. Danke dafür. Amen.